Also was mir mal aufgefallen ist, heute Morgen nochmal und auch im Laufe von der eigenen Vorbereitungen, wie an mehreren Stellen der Zusammenhang zwischen erhörlichem Gebet und Vergebung genannt wird. Okay. Also in unser Vater, oder? Wir beten dort und Vergebung gehört eigentlich trainieren ins Gebet, also es steht im Zusammenhang. Jesus sagt an einer anderen Stelle, ebenfalls wenn ihr betet und stöhnt und es kommt auch in den Sinn, dass ihr etwas gegen euch habt, dann gönnt und bittet um Vergebung. Also dort ist da auch, oder vergebt der entsprechende Person. Und unser Vater eben vor allem dort vergibt uns unsere Schuld. Da wird eine Verbindung hergestellt.
Thomas, was geht durch dich, durch den Kopf, dir durch den Kopf?
Also mir ist einmal mehr bewusst, dass es beschäftigt mich schon seit über längere Zeit. Aber wie zentral das Thema von der Vergebung ist. Oder? Also so ein bisschen einfach gesagt, steht und fällt alles mit dieser Vergebung. Und das, also vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, an der Vergebung erkennst du eigentlich, ob ich ein neuer Mensch bin. Also an dieser, ich sage jetzt einmal, grundsätzlichen Fähigkeit, das überhaupt zu können, dann auch praktisch anzuwenden, mit dem steht und fällt alles. Oder die, weil ich empfinde keine Warnung in der Bibel so scharf oder so krass wie im Zusammenhang mit der Vergebung.
Okay. Ja, das wirft dann vielleicht eine Frage auf, die ich, ich weiß, dass die Altpuritaner, zumindest habe ich das von unserem Pastor in den Staaten gehört, dass sie einander als Ermutigung gefragt haben, wie viele Menschen fahren in die Hölle unter deiner Verkündigung? Dass man überlegt, wie viele von den Leuten, die Sonntag für Sonntag in meinem Gottesdienst sitzen, sind nicht wirklich wiedergeboren. Und einer hat eine Frage gestellt heute Morgen bezüglich Konflikte in den Gemeinden, dass es so oft Konflikte in den Gemeinden gibt, die eigentlich nicht bereinigt werden. Das ist nicht eine Seltenheit, sondern passiert immer und immer wieder. Und jetzt die Frage an euch als Pastoren, wie fest kann man diese ungelöste Beziehungen mit einer auffälligen, nicht einmal errettet sein, verbinden? Wenn du sagst, es steht und fällt alles mit der Vergebung, scharfe Warnungen, wenn einer einander nicht vergibt, dann vergibt der Herr euch auch nicht. Und doch haben wir in unseren Gemeinden Menschen, die mit Mitgliedern ihrer Familie jahrelang nicht reden, gar nicht in, also eben vielleicht zu uns in die Gemeinde gekommen sind, weil sie jemand nicht ausstehen konnten oder aus unserer Gemeinde gegangen sind, weil Konflikte da waren und nicht wieder zurückgekommen sind und nicht bereit sind zu reden. Also ich denke, das wird wohl eine Erfahrung, die jedem Pastor sagt, doch, das hat er auch erfahren. Wie sind wir richtig dann zu vermuten, vielleicht ist die Person gar nicht wiedergeboren?
Ich finde es einfach noch schwierig, zum definitiv da Urteil fällen. Ich habe aber schon mindestens jemandem schon gesagt, wenn du dich so verhaltest und da als richtig anschaust, eben Unpersönlichkeit beibehalten, dann könnte man da zweifeln, ob du wirklich frisch bist, weil eben da also dazu gehört, zum Wesen vom Christen. Oder und das Verhalten, also so wie der König mit dem bösen Knecht redet, könnte man auch daraus schliessen, dass der nicht Vergebung verstanden hat, weil er es gar nicht wirklich gesucht hat. Und darum eben auch eigentlich jetzt in dem Bild kein Christ ist. Mhm. Aber ich höre jetzt nie da Urteil fällen, oder? Weil ich sehe eben auch, dass wir als Christen auch schwach sind und mit unseren Gefühlen zu kämpfen haben, oder über den Heimantisch auch geredet, dass die spielen uns so oft einen Streich, unsere Gefühle, und wir verstehen Vergebung falsch und sind nicht gut unterrichtet und es fehlt uns an der Kraft auch wirklich jetzt das Gute bei uns oder in uns durchzusetzen und wir sind am Lernen auf dem Weg und so und ich muss auch die Geschwister in der Gemeinde so einstufen, oder? Dass ich ja nicht vorschnell sage, ja, das ist gar kein Christ, sonst würde er ja jetzt, oder? Sondern ich will ihm zugute halten, dass er einfach ein Durcheinander hat und dass der, man muss ihm helfen, zum Verstehen, was Vergebung ist, oder?
Ja, ich will mich auch, also bis jetzt habe ich habe noch nie jemanden persönlich in Frage gestellt in einem Gespräch gegenüber, aber in einer Predigt auch schon, wahrscheinlich eher die Frage aufgeworfen, bin ich wirklich Christ, oder wir müssen uns überlegen, wir müssen uns selber prüfen, bin ich wirklich wiedergeboren und allein erkenne ich da und vielleicht ist Vergebungsbereitschaft eines von diesen Kennzeichen. Ich mache aber dann in so scharfen Aussagen auch immer wieder die Erfahrung, dass es meistens die Falschen verstehen. Wir haben gestern mal kurz darüber geredet, oder? Also, du predigst als Prediger und denkst, wenn es gut geht, verstehst du richtig, oder? Und die Schüsse gehen aber immer nebendurch, oder? Also, du bleibst nie der, der du nicht willst, sondern die oberflächlichen, hartherzigen, die sitzen da und denken, ja, der soll da nur mal hören nebendran und die anderen, wo es eh schon immer in sich gehen, die laufen verzweifelt raus und wahrscheinlich bin ich gar noch nicht Christ.
Das liegt neben der Frau und sagt, das war gell, das ist für Peter
gesehen. Ja, genau. Also, mit dem habe ich schon auch zu kämpfen, in verschiedenen Bereichen, aber da sicher auch im Zins von dem her. Aber die Frage aufzuwerfen ist sicher nicht falsch. Vielleicht müsste ich es mehr in persönlichen Gesprächen, wo ich merke, da ist nicht wirklich eine Vergebungsbereitschaft zum Bedenken geben. Dann hast du die Möglichkeit schon bedenkt, dass in dieser Nichtbereitschaft könnte die Ursache liegen, dass du gar nicht wiedergeboren bist. Mhm. Aber da ist natürlich.
Also mir ist einfach noch wichtig, das Thema. Das ist so ein Thema, wo sehr viel emotional reagieren. Gerade wenn sie vielleicht in so Situationen sind, wo sie das nicht so können durchziehen, wie es dann vielleicht überkommt. Und ich versuche einfach zu vermeiden, zu relativieren. Also, nein, es steht in dieser Schärfe da, aber das zwingt mich dann umso mehr, aus der Gnade raus wieder können zu leben. Oder noch mehr mich an die Gnade dran zu hängen, oder? Dass ich sogar meine Unversöhnlichkeit, mein Unvermögen in der Versöhnlichkeit, dass ich das vor Gott mal zuerst kann bekennen. Und darum ringen. Aber nicht, dass ich das tue, aber sage, das ist jetzt schon eine spezielle Situation, also wenn du das alles erlebt hast, dann macht Gott vielleicht eine Fußnote, oder? Und heisst dann, ja, für die gilt das jetzt nicht unbedingt. Nein, die Fußnote steht nicht da, oder? Und das können auszuhalten, ich merke einfach, ich habe das Gefühl, viele können einfach das nicht aushalten. Es ist so wie, wenn du dann Karfreitag nur bei der Kreuzigung aufhörst, dass dann Leute kommen und sagen, ja, aber so düster kann man doch nicht. Oder dann ist doch auch auferstanden. Dann sage ich, jetzt haltet doch das einmal aus, es sind nicht einmal 3 Tage, es sind ja für uns gefühlsmässig nur 2 Tage. Ostern kommt ja noch. Aber einfach die Spannung mögen aushalten, habe ich das Gefühl, dass viel wollen das schon gar nicht, aber vielleicht würde die Spannung, wenn ich drinnen stand, auch mal etwas aufbrechen. Im heilsamen Sinn. Dass ich dann die Osterbotschaft umso mehr aufsaugen kann. Aber ich merke auch, ich bin dann in der Versuchung, kaum hat man es angesprochen, damit es sich auch nicht zu fest betüft könnte fühlen, schnell noch hinten nach und sagen, ja, weisst du, aber bei dir ist halt schon irgendwie die Ausflucht, oder? Und,
ja.
Aber das, ich finde es schwierig in der Praxis, denn für den Kanzler kann ich noch schnell einmal ein bisschen donnern, habe ich das Gefühl. Aber im Gespräch dann, wenn dann so jemand kommt, oder, ihm dann das so vor Augen zu führen, ich finde das immer eine gewaltige Herausforderung.
Ich denke, ich bin wahrscheinlich da, ich habe das anders gemacht in den Jahren, wo ich ein Pastor war. Da habe ich eher die scharfe Worte für die privaten Gespräche da benutzt und weniger von der Kanzel, wo ich denke, eben da verstehen es dann gleich die Falschen. Für mich ist wo wir das als Leitung festgemacht haben, ist, wo sehen wir eine Verhärtung oder wo sehen wir eine Bereitschaft zur Reue. Und irgendwie an diese, dass die Vergebung in dem Sinne anfängt mit dem eigenen Schuldbewusstsein vor Gott. Teil der Frage heute Morgen war, ist es nicht so, dass die meisten Konflikte in der Gemeinde eben nicht gelöst werden? Und ich dachte, nein, das will ich nicht sagen, weil die meisten Konflikte werden gar nicht so groß, weil sie eigentlich im Kleinen noch erstickt werden durch Vergebung, durch Reue. Und wo es dann zu einem großen Konflikt wird, sind schon viele Schritte der Verhärtung vorgefallen. Ich beschäftige mich ja nicht mit meiner Schuld, du bist schuld. Und dann sage ich, ja, aber was hast du gemacht? Und dann, ja, aber was hast du gemacht? Und quasi diese Zeigfinger, pharisäische Zeigfinger aufeinander, man beschäftigt sich eben nur mit dem anderen. Und dann waren wir schon bereit, als Leitung einzeln mit der Person zu reden und ihn zu fragen, ja, was hast du gemacht? Wo stehst du vor dem Herrn? Und wenn da nur gekommen ist, ja, aber schau, was der andere gemacht hat, wieder, nein, wie stehst du? Und du stehst letztendlich vor dem Herrn, ja, aber der andere. Und eben im Laufe des Gesprächs, wenn wir das dann x-mal schon probiert haben und die Person wirklich sich verschlossen hat, dann auch mal drohen und sagen, hey, das ist gar keine Kleinigkeit. Mit dieser Haltung hat Gott gesagt, er wird dir nicht vergeben. Und ich vermute, das ist wirklich oftmals der Kern der biblischen Botschaft in der Praxis. Bin ich bereit, bei meiner Schuld anzufangen, meine Schuld als die Riesenschuld zu sehen vor Gott und das, was der andere mir angetan hat, als der kleinere Schuld zu sehen? Oder was denkt ihr?
Amen. Ich würde eigentlich gerne noch. Oder hast du etwas gerade noch?
Nein,
ich habe schon. Wir haben am Tisch noch mal geredet, wir haben gestern auch schon ein bisschen von dem geredet. Die Voraussetzung, dass man jemandem kann vergeben kann, ist schon viel gesagt worden jetzt. Es braucht, dass der da auch wird. Also, dass er Sünde einsieht und dann um Vergebung bittet. Also das ist eine gegenseitige Sache, oder? Jetzt ist am Mittagessen mal noch die Frage aufgekommen, ja, kann man denn nicht gleich auch einseitig vergeben? Also jemandem, der vielleicht schon weit weg ist und es gar nicht gut möglich ist, dass der noch kommt und auftaucht und um Vergebung bittet, kann man dem nicht gleich auch vergeben, auch wenn er gar nicht kommt und da will? Was meinen die ja zu der?
Oder wenn er schon gestorben ist, oder?
Wäre auch noch eine andere Möglichkeit.
Ja, dann wäre er schon weit weg.
Ja. Ja. Novi.
Novi.
Also ich glaube,
da fällt ein Stück weit schon in den Bereich hinein, von dem, was der Präst gesagt hat, von dieser Stellung, von dieser Bereitschaft. Also ich, so viel an mir liegt, vergib ich ihm, oder? Ich kann ihm dann nicht mehr vergeben, weil er bringt es nicht mehr mir. Also es ist schon nicht mehr möglich. Gott sieht ja da auch, dass es nicht mehr möglich ist. Und dort ist meine Haltung die, dass ich höchstens noch sagen kann, Herr, segne du ihn, ich hebe ihm da nicht mehr vor. Ich glaube aber einfach, die Gefahr ist, dass man da schnell als Ausrede benutzt, um die Personen, die noch nicht so weit weg sind und wo man immer noch telefonisch könnte erreichen, dass man dann da dort auch macht, oder? Und sagt, ja, das ist jetzt nicht mehr so, lassen wir das vergessen, oder? Ich denke, dort, wo es gar nicht mehr möglich ist, dort können wir da schon irgendwo sagen, ich vergib der Person so viel an mir liegt. Also ich hebe ihre...
Ja, was heißt das konkret, so viel an mir liegt? Ist das die vollzogene
Person? Nehmen wir doch mal ein Beispiel. Eine Frau, die wohnt in Deutschland und die ist von ihrem Mann geschieden seit vielen Jahren, ist wieder verheiratet. Der Mann wohnt in Australien, ist auch dort wieder verheiratet. Und der hat verschiedenes falsch gemacht, hat seine Frau etwa verletzt und vielleicht auch schlimmere Sachen gemacht. Und jetzt, die können jetzt nicht mehr zusammenkommen, oder, in der Beziehung. Aber die Frau, die hat einfach immer noch zu kämpfen mit dem, was ihr amigs so ankommt, oder, aus dieser Ehe. Sie hat immer noch Erinnerungen und jetzt sagt man der, du musst da vergeben. Kann sie da vergeben, oder ist da etwas anderes als vergeben, wenn sie da, wenn man sagt, vergeben ist ein Versprechen, oder, kann sie ihm jetzt gar versprechen, du, ich habe da noch Zeugen gegen dich, aber ich hätte dir das nicht mehr vor, oder, also ich tue jetzt weg ein bisschen. Aber das sind so Situationen, die es gibt, oder? Wie muss man ihr, wie kann sie vergeben, oder soll sie überhaupt, oder? Also, angenommen, der Mann ist gar nicht gläubig, und sie aber schon unterdessen.
Also, sehr sorglich würde ich gar nicht mit dem Mann anfangen, sondern mit ihr. Das wäre meine Vorgehensweise. Wie viel Schuld ist sie sich selber bewusst? Ich meine, wenn sie eine Riesenliste hat, was sie alles in der Ehe verbockt hat, und ach, ich bin auch gar nicht gläubig zu der Zeit, und da, und dann am Schluss irgendwie so, ja, mein Mann auch, das ist eine Sache, aber du weißt, wie es manchmal, meistens ist die riesenlange Liste, was mein Mann alles gemacht hat, und irgendwie, wenn man ganz gezielt bohrt, dann kommt man auf eine kleine Sache, die ich auch falsch gemacht habe. Da muss man sagen, hey, also, da ist nicht ihm vergeben angesagt, sondern ihn um Vergebung bitten angesagt. Beziehungsweise zuerst Gott um Vergebung bitten und erst dann nachher sich vor dem Mann demütigen. Und
also du meinst zuerst den Balken vor den Augen wegnehmen und nachher bei ihm
gespielter. Ja, ich benutze das Bild nicht gern, weil es kann schon sein, dass objektiv gesehen der Balken bei ihm ist und nicht bei ihr, vor allem wenn sie Christ ist. Aber in dem Sinn, in Demut, sich der eigenen Schuld bewusst sein, sich mit sich selber beschäftigen. Matthäus 18 wäre dann ein treffendes Bild. Wenn jemand wirklich sagen kann, hey, ich habe 15.000 Jahreslöhne bei Gott und mein Mann hat 4 Monatslöhne bei mir, okay, jetzt können wir reden. Aber ich begegne es immer wieder einmal, weil ich ganz schockiert habe, jemand gefragt, ob es nicht immer so ist, dass unsere Schuld Gott gegenüber viel größer ist, als was Menschen uns angetan hat. Und er hat dann gesagt, ja, in der Regel ja. In der Regel? Ja, wenn jemand ganz schlimm missbraucht wurde, dann stimmt das nicht mehr. Und natürlich, das verursacht dann eine ganze Reihe von verkehrter Seelsorge, weil dann nimmst du die Person wirklich als Opfer wahr. Sie nimmt sich dann auch selber gern als Opfer wahr.
Also Ich glaube auch, dass dort schon eigentlich man sollte dort anschauen, dass vielleicht die Person dann zuerst müsste ihren ungläubigen Ex-Mann um Vergebung bitten für das, was sie ihm angetan hat, weil das auch mindestens vielleicht zu gross ist. Oder eben, wenn du sagst, ja, vielleicht ist das ja noch gar nie bereinigt worden von ihrer Seite her und sie kann nicht erwarten, dass der andere muss. In einer Ehe ist es ja vielmal so, da ist es eine Schuld auf beiden Seiten, oder? Und der, wo etwas erkennt, der soll zuerst gehen. Und soll zuerst die Sache in Ordnung bringen. Und der andere hat es vielleicht gar noch nicht erkannt, oder? Wenn er nicht gläubig ist, weiß er vielleicht auch gar nicht recht, wie er mal überhaupt umgeht mit seiner Schuld. Vielleicht weiß er ja überhaupt nicht, ja, was muss ich jetzt? Es ist halt passiert oder so. Oder?
Ja, ich glaube, im Buch, wenn Sünder sich das Ja-Wort geben, bin ich gerade ganz eine ähnliche. Nehmen wir nicht das als das Beispiel vom.
Ich habe es noch nicht gelesen.
Das ist nicht gelesen. Ja. Den möchte ich es empfehlen zum Lesen. es ist dahinter auf dem Büchertisch. Der andere ist schon bereit. dort drin bringt er, meint die sich dort drin, bringt ein Beispiel, wo sich tatsächlich so ereignet hat, von einer Frau, die aufs Schwerste demütigt worden ist von ihrem Mann, wo glaube ich sogar ein Prediger war und ein furchtbares Doppelleben geführt hat, auf Kosten von seiner Frau, und die hat schwer unter durch müssen und ist dann aber später ist dann die Ehe, glaube ich, auseinandergegangen. Und dann hat sie aber einen Brief geschrieben. Ich habe ihm so, ja, nehmt doch das Buch und lasst es. Ja, das ist sagen etwas Falsches. also ein sehr beeindruckendes Beispiel, wie sie denn in dieser Situation damit umgegangen ist. Und er bringt das, oder zuerst bringt er das, ja, das und das ist vorgefallen. Und dann hört er dort auf und dann macht er seine Ausführungen weiter und dann sagt er noch, wie jetzt die Reaktion, also wie die Frau mit dem umgegangen ist. Und ich glaube, es geht sogar so weit, was denn die Reaktion war auf ihre Bereitschaft, zu vergeben, ihrem Mann, der völlig uneinsichtig war. Aber müsst ihr es selber lesen.
Also sie hat in dem Brief dann ihre Bereitschaft, ihm zu vergeben, ausgedrückt, oder wie?
Ja, ich meine aber sogar, dass sie auch durchaus selber Praxis, um zu sagen, ja, ich habe auch Fehler gemacht. Aha. Oder so, und aber ich denke, der rein jetzt einmal von dem, was wir von außen können beobachten und wo auch alle Beteiligten und die, wo die Familie begleitet haben, können sehen, offenbar wirklich so war, dass der Mann sich furchtbare Sachen geleistet hat. Und dann aber die Bereitschaft, die Vergebungsbereitschaft dann signalisiert hat. Aber es war auch ein rechter Prozess gewesen, aber sie hat es dann so geschafft. Oder? Also sehr ein eindrückliches Beispiel, das man bringt. Aber jede Situation ist halt wieder seine eigene Situation und dann liest man das, man ist beteiligt, ist dann noch mehr wieder, denkt er, wie hätte es können, ich kann es eh nicht, oder? Der andere sagt, ja gut, das ist eine andere Situation, ich meine, er hat nicht das erlebt, was ich erlebt habe. Ja, da sind wir wieder bei den Beispielen. Ja. Bei den dienlichen Beispielen. Aber es ist total sehr eindrücklich.
Du hast das, ich fand das sehr weise, Thomas, diesen Glitchhügel zu sagen, diese Grenze hier zwischen Übersehen und Verdrängen. Auf der anderen Seite, da auf der aggressiven Seite, hast du dann eher die sehr klar, weil die Grenze da ist zwischen Gemeindezucht und Rechtsstreitfälle. Und das ist natürlich relativ offensichtlich, aber Übersehen und Verdrängen. Mir würde Wunder nehmen, wie ihr das in euren Gemeinden erlebt. haben die Leute vergessen, wie zu übersehen? Oder tarnen sie Verdrängen unter dem frommen Spruch, dass Liebe der Sündenmenge zudeckt? Oder erlebt ihr beides?
Also, das ist genau der Punkt. Ich meinte, dass letztendlich ich oft das von außen her, ja nicht, steht mir gar nicht zu, das Urteil zu fällen. Ich kann vielleicht den Verdacht halt darauf ansprechen. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass der Einzelne selber wirklich überfordert ist. Also, dass er sich selber etwas vormacht und das gar nicht so genau kann differenzieren, an welchem Punkt das er ist. Und ich glaube, dass das letztendlich, ich muss innerlich das vor Gott können, wie soll ich sagen, muss da Klarheit bekommen. Aber ich denke, es ist wirklich noch recht schwierig, ein objektives Urteil schon für mich selber zu fällen. Weil ich schmeichle mir gerne selber, dass ich das Gefühl habe, ja, ich bin jetzt sehr grosszügig im Übersehen. Muss vielleicht aber später merken, wenn ich dieser Person begegne,
es brodelt noch.
Ja. Ist gleich noch irgendwo vorhanden. Aber das, ja. Ich habe es vielleicht gar nicht so realisiert oder so. Und ich denke, dass es wahrscheinlich beides gibt. Und umso wichtiger scheint es mir eben, dass man sich bewusst genau an dieser Stelle, durch die Schnittstelle, dass man die gut reflektieren tut für sich selber. Also das Motiv von der Hinterstelle, gibt es auch in der kleinen Seelsorgereihe, gell? Gibt es doch meist über Motivationen, was dahinter steht. Und ich glaube, das ist sehr hilfreich, dass ein bisschen sich näher, die kosten noch 5 Franken, was dahinter steht, warum tue ich die und die Entscheidungen treffen, und ich habe das Gefühl, die Motivation dahinter steht, das zu entdecken oder sich das bewusst machen, kann sehr, sehr hilfreich sein.
Also du erkennst selber, ob du wirklich übersehen hast oder etwas verdrängt hast, an deine spätere Haltung der Person gegenüber.
Zum Beispiel, ja.
Oder gibt es eine andere Test oder Prüfstein?
Also unmittelbar vielleicht schon, ich sage jetzt einmal so, von der inneren Haltung, die ich habe. Also wenn ich jetzt übersehe, also manchmal merke ich auch, dass ich etwas tue, vielleicht übersehe als Bequemlichkeit.
Aha.
Also dann gebe ich meiner Bequemlichkeit vielleicht noch und habe das Gefühl, ich bin grosszügig, aber ich bin eigentlich nur grosszügig, weil es für mich irgendwie bequemer ist oder ob der Fußballmatch läuft oder so, oder?
Ich habe gedacht, das läuft sicher x-mal bei den Kindern, oder? Man sagt etwas, das Kind hört nicht zu und du denkst, jetzt müsste ich korrigieren. Ich habe das nicht gesehen. Es stinkt mir jetzt, da einzugreifen. Das sagst du einfach ein zweites Mal.
Aber was mir hilft, das hat mir im Friedensstifter sehr geholfen, ist wirklich die Frage, dient das, was ich tue oder nicht tue? Also immer sich für mich immer beides, was ich tue oder nicht tue, dient das zu eher von Gott. Weil dann merke ich, da bin ich viel, da reagiere ich dann viel sensibler auch im Empfinden. Da bin ich nicht so schnoddrig, oder? Ich von mir selber habe das Gefühl, oh, da kann ich ein bisschen drüber schauen, aber wie ist die Situation vor Gott? Also hilft es dieser Person jetzt, das zu übersehen? Oder? Oder wurde es eben, hast du es sofort gesagt, oder hast du gesagt, ich weiß es nicht mehr, oder wurde es jetzt dieser Person gerade helfen, wenn ich das Wort anspreche? Wobei natürlich dann auch wieder meine Motivation wichtig ist, warum und in welchem Rahmen tue ich es ansprechen.
Also wir haben einen Kurs vor 3-4 Monate jetzt gemacht und der erste Tag hat ein Schüler da ziemlich respektlos und das Gespräch dominierend reagiert. Ich meine, ich war nur 2 Tage da und da war schon die Versuchung, komm, das ist zu viel Mühe, das kann ich einfach dann zudecken. Aber ich dachte, nein, das wird er, also ich habe ihn schon mal gehabt in einer anderen Klasse, da war er auch so. Und ich dachte, der wird bei jedem Lehrer so sein. Und jemand muss das ansprechen. Das dient ihm nicht, wenn ich sage, ach, das ist mir zu schwierig.
Und dann haben wir das gewagt, dass ich habe dann mit der Schulleitung zuerst gesprochen und gesagt, wie wäre es euch lieb, wenn ich reagieren würde, wenn ein Schüler so und so sich verhalten würde. Und dann der Studienleiter gesagt, meinst du den? Hat er gesagt, fühl dich frei.
Eingefallen, aber der Job erledigt.
Fühl dich sehr frei, hat er gesagt. Und, ich meine, das finde ich auch ein gutes Beispiel, weil ich meine, wir hätten dann natürlich nach dem zweiten Tag abreisen können, wir haben mit dem Schüler dann nichts mehr zu tun, aber es dient dem Reich Gottes, es dient ihm, es dient der Klasse, es dient der Schule, letztendlich nicht, wenn jeder ein Auge zutut. Alles gut, Thomas. Sonst, Brüder?
Ich glaube, man sieht eben auch, ob es einfach ein Zudecken oder ein Übersehen oder ob es ein Verdrängen ist, an dem, wie man später noch mit der Sache umgeht. Ich meine damit, wenn man es mit der Person sagt, dann lädt man es sonst irgendwie raus. Also man platziert es. Der Ernst Gassmann hat damit gesagt, da mit dem Matthäus 18, oder, dass man zuerst unter vier Augen und nachher mit zwei Zeugen und so, dort machen die meisten so eine Abkürzung, oder? Sie kommen gerade von Anfang an mit den Zeugen oder sagen es den anderen, der Gemeinde. Oder? Und das zeigt, sie haben es nicht übersehen, sondern man hat es eigentlich vielleicht zuerst mal verdrängt, aber nachher vor allem hat man weiter geschafft damit. Oder? An dem merkt man auch, dass man eigentlich jetzt etwas sagen sollte, wenn es da innen weitergeht. Oder? Dann merkt man, man kann es nicht. Man kann es nicht lassen, weil man würde es irgendwie auf eine andere Art rauslassen und dann schadet es so. Mhm. Und ich habe halt schon den Eindruck, es wird mehr verdrängt als übersehen. Mhm. Damit dem Übersehen da ist, glaube ich, nicht so häufig. Das ist ein Problem von der Menschenfurcht auch, oder? Mhm. Wir sprechen so Zeug nicht gerne an, wo dann nachher mühsam wird, wo man reden muss, sondern wir denken, ja, komm.
Wird schon gut. Also ich erlebe bei uns in der Gemeinde beides und auch bei mir, oder? Also, man ist ja auch ein Gemeindeglied auf eine Art, oder? Und schon auch am Umgang, wie gehe ich nachher mit der betreffenden Person um? Also distanziere ich mich eher. Ich decke es zwar zu, aber es gibt so eine unsichtbare Distanz, oder? Nächsten Sonntag macht man so einen ganz leichten Bogen. Oder dann gehe ich wieder offen auf die zu. Und ich weiß mal, ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, jetzt der also mit mir gemacht hat, da ist jetzt also einfach und so. Und dann habe ich gesagt, komm, wir reden doch mal miteinander, ich komme mit. Nein, es ist jetzt schon gut. Dann habe ich gemerkt, nein, der hat jetzt eben nicht zugedeckt, sondern der hat einfach verdrängt. Das war so offensichtlich. Bei anderen merke ich, wo sie dann wieder auf die Betreffenden zugehen. Und Junge, du siehst ja nicht ihr Herz hin, aber du hast das Gefühl, es ist wie wieder eine herzliche Beziehung da. Die haben da wirklich können dann zudecken und einfach können sagen, du, der ist. Da ist jetzt einfach von seiner Persönlichkeit her, wird noch ein paar Mal schwierig werden, oder? Und das sind nicht wesentliche Sachen, die mir jetzt wahnsinnig Schmerzen verursachen. Aber ich glaube, man erkennt es am Ergebnis, wie gehe ich nachher mit dieser Person um wieder.
Mhm. Also mein alter Pastor hat immer den Spruch gehabt, als jemand dann eben mit ihm so sich beschwert hat über eine dritte Person, dann hat er oft gefragt, und was hat die Person gesagt, als du das ihm gesagt hast? Und natürlich, die Person hat meistens mit den Betroffenen gar nicht geredet. Ja.
Also zu mir ist auch einfach vor längerem, da hat eine bestimmte Person im Gottesdienst eine komische Aussage gemacht, wo ich jetzt auch einordnen konnte und ich jetzt nicht den Eindruck hatte, dass man jetzt eingreifen. Und nach dem Gottesdienst kommt jemand auf mich zu und sagt, du, wie läuft eigentlich da in dieser Gemeindezucht? und ich dann auch gesagt habe, ja, bist du schon mit ihm reden? nein, ich eben auch. Der hat sehr wohl gewusst, wie die Gemeindezucht das da Thema ist, oder? Aber ist dann auch direkt, ich habe gesagt, du, der Prediger wird erst relativ weit hinein. dann ist das Thema, oder? Zuerst bist du mit dem anderen. ja.
Ich finde, das kommt schon auf. Also ich denke, das ist wahrscheinlich das Verständnis von Gemeindezucht. Also das habe ich auch schon mehrfach jetzt erlebt. Frage, habt ihr vom Vorstand, habt ihr das schon einmal? Oder so? Also ein bisschen in die Richtung, oder? Ja. Und ich denke, ja.
Mach doch für mich.
genau.
Also zuerst sagt mir vielleicht, du, für das sollten wir mal beten.
Aber was mir persönlich noch was so geholfen hat, ich habe für mich, also es ist ja immer ein Unterschied, wenn es jemand anderes betrifft und ich bin irgendwie eine dritte Person oder so. Und darum denke ich, braucht es ja eine Gemeinschaft. Man erkennt ja oft eher beim anderen in einer gewissen Nüchternheit, wo das Problem könnte liegen. Und bei mir selber ist es immer schwierig, aber darum brauchen wir das Korrektiv, oder vermeint. Aber was mir so hilft, von der Überempfindlichkeit. Es ist mein Eindruck, dass meine Generation und Jünger, sag ich mal, also sehr stark geprägt ist von einer gewissen Überempfindlichkeit. Und ich habe mir so ein Motto gemacht für meinen Predigtdienst aus der 2. Timotheusbrief, ist für mich sehr wichtig geworden. Und dort unter anderem Paulus sagt, ein Knecht des Herrn muss willig sein, Böses zu ertragen. Und das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Also im Wissen darum, das ist einfach die Realität, das ist Tatsache. Und ich will auch willig sein, das können zu ertragen. Das habe ich gemerkt, einfach mit der Aufruf, also von mir aus dem Wort Gottes aus, das ist wieder so etwas, oder? Das Wort Gottes, wo ich mir immer sage, das soll an mir Wirklichkeit werden, das soll sich umsetzen, dass ich mir das immer wieder, auch gerade wenn so Konflikte sind, oder wenn Kritik kommt, dann gehe ich in mein Büro und dann schlage ich das wieder auf und dann lese ich das und sage, hilf du mir, Gott, dass ich wirklich willig bin, das zu ertragen. Weil vieles, habe ich das Gefühl, ist wirklich auch zuerst einmal meine Empfindlichkeit. Also ich leide unter dem, ganz ehrlich gesagt. Empfindlichkeit. Ich bin ein bisschen wehleidig, wenn ich so sage.
Wow. Das wollte ich dir schon seit Jahren sagen, aber ich habe mich nicht getraut. Was ist noch wichtig, dass die von der Freien Kirche Oster, die jetzt da sind, dass die auch mal gehört haben, dass die noch nicht so leicht sind. Ich habe noch eine Aussage mit Martin im Zusammenhang mit Vergebung kühl und Vergebung muss man machen, auch wenn man nicht fühlt. Jetzt eine gefühlslose Vergebung ist dann nicht Heuchelei, wo ist denn da Grenzen? Also wenn ich jetzt nichts fühle dabei und einfach eine kalte Entscheidung triff, so quasi, und aber immer nichts liebevolles Gespür dieser Person gegenüber, ist da nicht Heuchelei. Ich meine, Jesus sagt, ihr betet mich auch mit den Lippen, aber euer Herz ist weit weg von mir. Ist da nicht das Gleiche denn? Oder wo fängt das an? Wo fängt Heuchelei an?
Also ich glaube, gefühlslos ist es sicher nicht, weil wenn du etwas zu vergeben hast, dann bist du, wenn an dir gesündigt worden ist und du etwas zu vergeben hast wegen dem, dann sind da schon Gefühle rum, oder? Also du hast dich geärgert und du hast wahrscheinlich noch Mühe, um die Gefühle überhaupt zu ordnen, oder? Also ich glaube, gefühlslos passiert sowieso nicht, oder?
aber es kann sicher sein, dass du noch nicht die schönen und die warmen Gefühle hast gegenüber dieser Person. Und ich denke, wir sollen ja nicht verzichten darauf oder suchen, dass die Gefühle gar nicht kommen, sondern wir dürfen sie einfach nicht oben anstellen, oder? Aber Liebe beinhaltet Gefühle auf jeden Fall, oder? Mhm. Also, du kannst nicht jemanden lieben, bloß mit Taten. Natürlich sind zuerst mal die Taten zu tun, die einem anderen gut tun und so, aber wenn da keine Gefühle dabei sind, dann ist das auch nicht Liebe, dann ist das einfach ein mechanisches, mhm. eine Art mechanischer Gehorsam gegenüber irgendeinem Prinzip oder so, aber und also ich denke, es ist gar nicht so die Frage, ob Gefühle da sind oder nicht, sondern vielmehr, was für eine Priorität geben wir denen.
Mhm. Aber wäre es nicht wichtig, sie doch eine große Priorität zu geben als Hilfstein? Also ich gehe mit dir einig, wenn du sagst, nicht zuerst die warmen Gefühle und danach die Vergebung, aber wenn ich sage, ich habe vergeben, aber ich empfinde nichts für die andere Person, oder ja, ich habe wirklich Mühe, die zu lieben, oder eben Zuneigung, was weiß ich alles, Harmonie,
ja.
Liebendes Gefühl und so weiter. Also wenn das nicht vorhanden ist oder sehr schwach, dann würde ich sagen, keine Frucht, kein Baum.
Ja, ja. Dann, da muss man wieder kommen.
Ja.
Und ich denke, ich würde es einfach so sehen, dass wenn es jetzt noch nicht sofort wieder gut ist, wenn so ein bisschen noch, wie der Schmerz, muss man noch ein bisschen versuchen, weißt du, wenn du dich geschnitten hast oder gestoßen einen, dann ist der Schmerz noch da, auch wenn du schon im Heilungsprozess bist, oder? Aber er versucht dann irgendwann, oder? Also, dass man da anerkennt und sagt, okay, die Gefühle sind nicht so automatisch und sofort, aber man sollte schon beobachten und schauen, es sollte nachher mindestens wieder gleich gut sein, wie es vor der Sünde war, oder? Dafür würde ich schon so beobachten, wie der Doktor auch einen Heilungsprozess beobachtet und schaut, ja, wird irgendwann wieder gut.
Also ich würde vielleicht fast noch eine Stufe zurückgehen. Also für mich, jetzt vom Prüfstein her, und du sagst ja, wenn ich das Prüfstein auch sehe, dass dann irgendwann, früher oder später, doch die Gefühle auch kommen, aber vielleicht vorher grundsätzlich, ob ich überhaupt, ich sage jetzt mal, an dem leiden, dass ich die Gefühle nicht aufbringe. Also, dort fängt es für mich an. Also nicht unbedingt jetzt, ich kann vielleicht immer, ja vielleicht sogar das Leben lang damit kämpfen, dass du einfach so ein Gefühl hast, das ist wie, das will nicht mehr gehen. Aber es ist für mich ein Unterschied, ob mir das gleichgültig ist, oder ob das halt einfach wie, ich sage jetzt mal wie, durch das Suchtgeführte, die wo immer muss aufpassen, dass er nicht wieder drin hineinkommt, oder? Mhm. Dass auch ich dort immer, vielleicht an dem Punkt, bei den Gefühlen, halt jetzt einmal so ein Gefühlssüchtiger, also, nein, ich weiß nicht, ob man das kann sagen, aber dass ich immer wieder dort abrutsche, oder? Und immer wieder in die negativen vielleicht Gefühle hineinkomme, aber wenn ich grundsätzlich unter dem leide, oder ob es mir gleichgültig ist, das wäre für mich noch ein bisschen vorhat,
ja.
Und wäre dann für mich so ein bisschen entscheidend. Aber es gibt doch dort einen Witz noch, von dem Pfarrer, der ein Haus besucht gemacht hat. Und dann hat er gesagt, ja, Herr Pfarrer, wissen Sie, ich komme da nicht jeder Sonntag springt, und ich sage da nicht die Kirche da, sind eh alles nur Heuchler. Und dann hat er gesagt, ja, wissen Sie was, das Problem, kommen Sie, auf einen mehr oder weniger kommt es auch nicht drauf an. Und das denke ich, ein Stück weit, es ist doch so, also in dieser Spannung vom Heuchlerischen, ich sehe es eher ein bisschen so, sage immer, dass man darf nicht das eine als Entschuldigung nehmen fürs andere. Also, ja, ich bin halt jetzt direkt und setz dir, oder? Und ich will kein Heuchler sein. Das ist auch billig, oder? Mhm. Und ich sage immer, man kann ja anständig sein mit dem anderen. Und obwohl ich das so eigentlich nicht, obwohl innerlich vielleicht die Fusch noch da ist, aber an dem dann auch schaffen. Also, ich soll das eine machen und das andere nicht gehen, oder? Ich sehe jetzt so ein Spannungsfeld und nicht einfach, ja, ich will kein Heuchler sein. Das ist offenbar das Wichtigste, also sage ich es halt, Batsch raus. Mhm. So würde ich es ein bisschen differenzieren. Mhm.